Ja, es geht heute in der Tat um Gottes Allmacht in unserer Ohnmacht. Oder auch um die Frage, wie wir mit unseren kleinen Herzen in dem großen Kampf bestehen können, der existiert, in dem Kampf der Welten, der um uns tobt. So viel vorab. Natürlich werden wir siegreich aus diesem Kampf der Welten hervorgehen. Alle, die wir an dem Sieger von Golgatha hängen, also an Jesus Christus glauben. Denn wer dem Sieger gehört, dem gehört auch der Sieg. Sehen wir uns heute mal dieses beispielhafte Ereignis an, das ich gleich vorlese. Es spielt in der Mitte des 4. Kapitels der Apostelgeschichte. Und einige, die sind heute wieder nach einiger Zeit hier dabei, denen schildere ich und uns allen die Vorgeschichte dieses heutigen Abschnitts. Da haben Petrus und Johannes im Namen Jesu Christi einen Mann geheilt, der gelähmt war von Geburt an. Und das Volk gerät in Staunen und bekehrt sich massenhaft zum Retter Israels und zum Retter der Welt. Und die religiöse Elite gerät in Panik und in Aggression. Die Schriftgelehrten und die Ältesten mitsamt der ganzen Familie des Hohen Priesters, sie wittern, dass ihr System aus Gesetzlichkeit und religiöser Machtausübung in Frage gestellt ist. Und diese Stolzen und Selbstgerechten, die der Sohn Gottes kurz vor seiner Hinrichtung Heuchler genannt hat und übertünchte Gräber, sie sehen sich bedroht. Bedroht von zwei einfachen Verkündigern des Evangeliums, das da lautet: Im Namen Jesu Christi allein ist das Heil, allein im Namen Jesu ist die Vergebung der Sünden, die Erlösung. Allein im Namen dessen, so sagt Petrus den Obersten ins Gesicht, den ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat von den Toten. Damit, mit dieser Tatsache der Auferweckung Jesu Christi, war ja alle Macht dieser scheinbar Mächtigen in Frage gestellt, erschüttert. Und sie suchten zu retten, was ihnen zu entgleiten drohte. Und deshalb haben sie Petrus und Johannes bedroht und haben ihnen geboten, kein Wort mehr über Jesus zu sagen. Die beiden allerdings haben völlig anders reagiert, als die Angstmacher erhofft hatten. Sie haben gesagt, wir werden es weiter tun. Und an dieser Stelle setzt nun die Fortsetzung des heutigen Berichts ein. Ich lese aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte ab dem Vers 23. Und als man sie, den Petrus und den Johannes, hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, die Gemeinde, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, und nun kommen Zitate, die wir eben schon gehört haben aus Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist, vergebens ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Ende des Zitats. Dann beteten sie weiter: Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ein hochdramatisches Geschehen ist das. Geprägt wird es ausschließlich von der Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes tritt in dreifacher Gestalt auf, nämlich in der Gestalt des Wortes Gottes, in der Gestalt des Heiligen Geistes und in der Gestalt des von Gott erzeugten Glaubens an den allmächtigen Gott. Wir dürfen uns freuen, was damals den Jüngern in Jerusalem von Gott dargereicht wurde, das gibt er uns auch heute in Bonn. Er gibt uns seinen Geist, er gibt uns sein Wort und er gibt uns Glauben. Und wo diese drei zusammen sind, da ist stets auch das Gebet. Das eine hängt jeweils mit dem anderen zusammen. Denn der Geist Gottes ist die Quelle des Glaubens. Das Wort Gottes ist die Nahrung des Glaubens. Und das Gebet ist die Atmung des Glaubens. Wo das eine fehlt, fehlt alles. Und weil das so ist, besteht höchste Notwendigkeit, dass wir uns an dem Beispiel der Jünger orientieren. Denn nicht nur die Jünger damals sahen sich verwickelt in einen Krieg der Welten, sondern wir, ob wir es wollen oder nicht, sind es genauso. Jetzt mag der ein oder andere denken, Krieg der Welten, ist das nicht eine Nummer zu groß? Was soll denn diese Formulierung? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Ich glaube nicht. Es geht tatsächlich um den Kampf, in den die gesamte Schöpfung hineingerissen wurde, seit dem Sündenfall. Und die Frontlinie verläuft zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Himmel und Hölle. Und wir sind mittendrin. Was haben wir eben gehört? Es toben die Heiden, die Nationen geraten in Aufruhr, die Mächtigen der Erde lehnen sich auf, die sich als Herren einschätzen, versammeln sich gegen den wahren Herrn und seinen Gesalbten, den Christus. Aber nicht nur sie formieren sich gegen Gott, die sichtbar agierenden Pseudo-Herren. Damals waren es eben Pontius Pilatus und Kaiphas und Herodes und Augustus in einem weiteren Sinn. Später kamen andere dazu, Nero und Alexander, der Große angeblich, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao Zedong. Heute heißen diese Herren, schlag mal die Montagszeitung auf, da seht ihr einiges, von Köln bis in die Ukraine hinein, bis in den fernen Osten, bis in den Nahen Osten. Ihr erlebt jeden Tag im Fernsehen und in der Zeitung eine schamlose Ausstellung von Machtgier und von Eitelkeit. Jeden Tag. Aber all diese Männer vorwiegend und Frauen, auch einige, die wir da sehen, sind nicht die Herren. Sie sind nicht die Entscheidenden. Sie sind nicht mal die Herren ihrer selbst. Sie sind Getriebene. Sie stehen unter Einfluss. Sie sind Handlanger. Wenn sie lügen, so tun sie die Werke des Vaters der Lüge, wie Jesus den Teufel genannt hat. Und wenn sie rauben und verwüsten, wenn sie Menschen unglücklich machen, ob bewusst oder unbewusst, stehen sie unter dem bösen Geist, der aus dem Himmel gestürzt wurde. Das sind die wahren Mächte, die in dieser Welt regieren. Ich lese mal einen Abschnitt aus dem 12. Kapitel der Offenbarung vor, der so eine Art prophetische Rückschau ist auf das, was uns heute so plagt. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber die Erde und das Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Ende des Zitats. Dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet, wer Jesus gehört, wer ihm die völlige Herrschaft seines Lebens überlässt, der ist sicher vor den Anschlägen des vor Zorn rasenden Teufels. Die Garantieerklärung Gottes dazu steht unter anderem im 1. Johannesbrief, ziemlich am Ende, da heißt es, wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse, der Teufel, tastet ihn nicht an. Petrus schreibt das Gleiche in seinem ersten Brief. Er sagt da im ersten Kapitel, ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit. Und die Kehrseite dieser guten Nachricht ist, wer meint, das rettende Sühneopfer Jesu am Kreuz nicht zu benötigen, wer meint, auf sich und seine Kräfte vertrauen zu können, und deshalb die unumschränkte Herrschaft Jesu, des Siegers von Golgathas, zurückweist in seinem Leben, der steht schutzlos unter der Herrschaft des teuflischen Tyrannen und seiner Helfershelfer. Die Bibel bezeichnet die mit Satan aus dem Himmel herausgeworfenen Engel als die Mächtigen und Gewaltigen, als die Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen und als die bösen Geister unter dem Himmel. Steht im 6. Kapitel des Epheserbriefes. Diese gestürzten Engel sind die unglücklichsten und die trostlosesten Geschöpfe, die es je gegeben hat und je geben wird. Sie sind entstellt von Gottes Hass und von Vernichtungszwängen. Und ihr Ziel ist es, möglichst viele Menschen mit hineinzureißen in ihr eigenes Unglück. Und deshalb richtet sich ihr Kampf vor allem gegen das Evangelium von der Gnade Gottes, in dem Jesus Christus verherrlicht wird. Und dieses Evangelium von der Gnade Gottes rettet ja Tag für Tag Menschen. Denn es ist eine Kraft Gottes, so steht es im Römerbrief ganz am Anfang, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Hier sehen wir schon, dass der Kampf im Kern längst entschieden ist. Denn die rettende Wirkung des Evangeliums ist ja nicht aufzuhalten. Es ist töricht, gegen den allmächtigen Gott anzurennen. Es ist lächerlich. Wir haben es eben gehört, die Jünger beten ja so den Psalm 2, in dem es heißt, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Aus gutem Grund. Denn die beiden Welten, die da zusammenprallen, sind von höchst unterschiedlicher Qualität. Auf der einen Seite das Leben, auf der anderen Seite die völlige Abwesenheit von Leben, das ist der Tod. Auf der einen Seite Licht und Wahrheit, dort die Abwesenheit, ihre Abwesenheit, also nur noch Lüge und Dunkelheit. Hier die ewige Liebe Gottes, dort das völlige Ausgelöschtsein von Liebe, nur ein sich selbst zerstörender Hass. Es steht sich also gegenüber Allmacht, Ewigkeit und Herrlichkeit auf der einen Seite und dort die Verneinung von all dem, also Nichtigkeit. Das kann keinen Bestand haben. Und dennoch geht von dieser Nichtigkeit für uns gefallene Menschen eine unheimliche Anziehungskraft aus, weil sie als bombastische Täuschung daherkommt. Sie verspricht Befriedigung. Drei Kernbefriedigungen. Befriedigung unserer Ehrsucht. Jesus sagt zu den Pharisäern, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt? Befriedigung unserer Herrschsucht in vielerlei Formen. Man muss kein politischer Tyrann sein, um herrschsüchtig zu sein. Es fängt in der Familie an, kann sich in der Gemeinde fortsetzen und in jedem Bereich unseres Lebens. Und Befriedigung, und das ist der Grund allen, Befriedigung unseres Stolzes. Das verspricht diese bombastische Täuschung. Es steckt in jedem Menschen drin. Und auf diesem total verstimmten Klavier unserer verdrehten Natur spielt ein Virtuose, mal brutal und gewalttätig und mal gutbürgerlich frömmelnd. Dieser Virtuose ist, wie Jesus ihn nennt, der Fürst dieser Welt. Und der Verführer verspricht von jeher, angefangen bei Adam und Eva, gleißende Gottähnlichkeit in der finstersten Gottesferne. Und er verspricht ewigen Ruhm inmitten der Vergänglichkeit. Und er lockt mit Zufriedenheit bei der rücksichtslosen Durchsetzung unserer eigenen Interessen. Das sind die leeren Versprechungen. Und wer sich darauf einlässt, erfährt, dass alles geht, früher oder später, aber immer auf furchtbare Weise schief. Und doch kann kein Mensch aus eigener Kraft diesem verführerischen Sog widerstehen. Nicht aus eigener Kraft. Hören wir, was die Bibel sagt über jene Menschen, die nicht unter Gottes Herrschaft stehen. Sie befinden sich, so das wörtliche Zitat aus dem 2. Timotheusbrief, sie befinden sich in der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Herodes war so ein Gefangener, Pilatus war es, Kaiphas und all seine Anhänger, wie auch die religiösen und politischen Führer aller Kontinenten und aller Zeiten, mitsamt all ihren Mitläufern, sofern sie nicht Eigentum Christi sind. Christus ferne Menschen meinen, selbstmächtig bestimmen und handeln zu können. Aus freiem Willen, meinen sie. Aber ihr Wille klebt an der Leimrute des Lügners. Sie halten sich für freie und sie sind Versklavte. Befreiung geschieht nur durch Herrschaftswechsel. Nur wen der Sohn Gottes frei macht, sagt Jesus, der ist wirklich frei. Und er selbst bezeichnet sich gegenüber den Pharisäern als der Stärkere, der in den Palast des Weltenfürsten eingedrungen ist, um ihn zu überwinden und um Beute zu machen. Lest mal nach in Lukas 11, 22. Diese Beute hat er gemacht am Kreuz. Und wir dürfen darauf hören, dass wir, die wir durch das vergossene Blut Jesu erkauft sind zu seinem Eigentum, dass wir Beute Christi sind und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Er sagt uns das mehrmals, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Wir sind Beute Christi. Wenn euch alles entfleucht demnächst, weil wieder mal die Dunkelheit über dir und mir zusammenschlägt, dann schreie es immer wieder, ich bin Beute Christi. Das ist eine Wahrheit, die er uns zugesprochen hat. Er hat uns herausgeholt aus der Lügenfalle. Er hat uns auf seine Seite gezogen, an sein Herz sogar. Diese Gewissheit hat damals auch die Jünger geprägt und die ganze Reaktion der jungen Gemeinde auf die Drohung der religiösen Führer. Das waren damals keine Helden, die Frauen und Männer, die sich da versammelt haben in Jerusalem. Das waren Menschen wie du und ich. Sie fühlten ihre Schwachheit, ihre Ängste, kennen wir alle, ihr kleines Herz, klein und verzagt. Aber sie hielten sich an etwas, das stärker war als sie und stärker war als alle Drohungen. Sie hielten sich an das Wort Gottes. Denn sie wussten, das Wort, das Gott einmal gesprochen hat, das bleibt alle Zeiten aktuell. In diesem Fall haben sie einen rund 1000 Jahre alten Psalm ergriffen, den Psalm 2, und er beschrieb genau die Situation, in der sie sich gerade befanden. Sie erkannten, dass sie im Auge des Orkans waren, der gegen den Gesalbten Gottes wütete, gegen Christus. Damals, kurze Zeit vorher, hatte die Erde gebebt, als Christus am Kreuz verschied. Finsternis kam über das ganze Land. Es schien, als hätten die Mächte des Todes und der Verneinung gewonnen. Doch dann, zwei Tage später, bebte die Erde schon wieder. Es war sogar, wie Matthäus berichtet, ein großes Erdbeben. Und es kündete diesmal vom alles erschütternden Sieg des Lammes Gottes über alle antigöttlichen Gewalten. Es muss ein furchtbares Entsetzen durch das Schattenreich des Todes gegangen sein und durch das Schattenreich des Teufels, als dieses zweite Erdbeben geschah. Sie hatten nichts geahnt bis dahin. Nun zitiere ich wörtlich aus dem ersten Korintherbrief. Sie hatten nichts geahnt, nun kommt's, von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn, hören wir genau hin, wenn sie die erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2. Der Triumph des Gekreuzigten am Ostermorgen hatte alles gewendet. Die Jünger Jesu wussten es spätestens seit der Begegnung mit dem Auferstandenen und dann noch bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. auch die dämonischen Mächte sahen es und sie zitterten. Und auch ihre Werkzeuge, die politischen und die religiösen Amtsleiter, spürten es. Die Spötter vom Karfreitag, sie saßen in der Sackgasse. Die Jünger aber gingen in die Offensive, wir haben es ja eben gelesen, um Kühnheit bei der Verkündigung des Evangeliums baten sie. Sie ergriffen das Wort Gottes und indem sie das Wort Gottes ergriffen, ergriff sie auch schon der Heilige Geist. Und er führte sie in die Wahrheit und er führte sie ins Gebet. Glaube und Gebet sind siamesische Zwillinge. Sie können nur gemeinsam existieren. Der Glaube verlangt ständig nach Verbindung und nach Verständigung mit dem einzig Vertrauenswürdigen im Universum. Es drängt den Glauben zur Quelle des Lebens, damit er nicht verwelkt. Deshalb betet er. Und wenn ein Beter seine Schwäche und seine Sündhaftigkeit wieder einmal besonders schmerzhaft erlebt, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich erlebe es regelmäßig. Was macht er denn dann? Er kommt umso entschlossener zum Thron der Gnade. Jetzt erst recht. Mag ich 100-mal in Sünden fallen, mag ich noch so elend und schwach sein in mir selbst. Ich gehe zum Thron der Gnade, damit ich Barmherzigkeit empfange und Gnade finde und Hilfe finde vom barmherzigen, gnädigen Gott. Und dann können wir mit dem Psalmisten beten. Heute Morgen hat Sonja das gebetet, ich habe es auch gebetet vorher schon, sagt, wo steht denn das? Psalm 116, der Anfang. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigt sein Ohr zu mir, deshalb will ich ein Leben lang nur ihn anrufen. Psalm 116. So beten die, die von sich selbst enttäuscht sind, von anderen, die am Ende sind. Wir beten ernsthaft zu Gott, weil wir alles Entscheidende von ihm erwarten und nichts mehr von uns selbst. Das ist biblischer Realismus. Was haben wir gehört? Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Nach Karfreitag und nach Ostern war das innerhalb kurzer Zeit das dritte Beben. Der Allmächtige stellte sich zu denen, die seine Allmacht priesen. Das tut er auch heute. Was hindert es uns denn, es den Jüngern nachzumachen? Also das Weltgeschehen vor allem im Licht der Bibel wahrzunehmen und zu beten. Wie lernt man beten? Indem man betet. Wir dürfen stöhnen, seufzen, holpern, stolpern, einen Halbsatz sagen, Hauptsache beten, Hauptsache zu ihm hin. Das Weltgeschehen durch die biblische Perspektive sehen und beten. Das ist das Größte, was wir je tun können. Das ist Realismus. Und dann erkennen wir auch in diesem Licht der Bibel, dass alle Gotteshasser und alle Christusleugner und alle politisch und religiös aufgeblasenen Gestalten noch immer in der Sackgasse sitzen. Demnächst werden sie noch einige Etagen tiefer sitzen. Und weil sie das ahnen, rasen sie heute vor Zorn immer wieder und lächerlicher Großmachtsallüren. Man kann morgen früh, schaut noch mal rein, was ihr morgen lest in der Zeitung über bestimmte Herren, die sich aufgeblasen haben. Aber die Angst, die sie heute verbreiten, wird sie morgen verschlingen. Und die Waffen, die sie heute noch haben, werden bald Schrott sein. Das Wort des Herrn aber, das wir haben, bleibt in Ewigkeit, schreibt Petrus in seinem ersten Brief, in dem er wiederum den Jesaja zitiert. Das ist eine ewige Wahrheit. Die Bibel bezeichnet das Wort Gottes als Schwert des Geistes. Weshalb wohl? weil es so vollständig eins ist mit dem wahrhaftigen Gott, dass in ihm, in diesem Wort Gottes, alle Macht des Allmächtigen steckt. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Jeremia 23. Gott spricht, so steht es im Psalm 33, und es geschieht. Wenn er gebietet, so steht es da. Das Wort, das aus meinem Mund geht, spricht der Herr, wir haben es schon ein paar Mal gehört in der letzten Zeit, es wird tun, was mir gefällt, was mir Gott gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 55. Wenn das so ist, kann es dann außer unserem Herrn und Heiland etwas Wichtigeres für uns geben als das Wort Gottes? Bedenken wir seinen hohen, einzigartigen Wert. Nur das von Gott dargereichte Wort in der Bibel macht uns mit dem Wesen Gottes vertraut. Mit seiner Treue, mit seiner sich schenkenden Liebe, mit seiner heilschaffenden Gerechtigkeit. Und diese heilschaffende Gerechtigkeit Gottes, die hat uns vom Verderben erlöst und die krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit, wie es in Psalm 103 heißt. Je mehr wir unter der Leitung des Heiligen Geistes vom Wort Gottes aufnehmen, in uns einformen lassen, umso tiefer formt es auch unser Bewusstsein. Es bindet uns an die Wahrheit, es bindet uns an das Leben, es bindet uns an Jesus Christus. Und in ihm, in Jesus Christus, im Wort Gottes erkennen wir mehr und mehr den Vater der Barmherzigkeit selbst, den Gott allen Trostes. Wir haben das so nötig, denn es gibt auch unter Christen unsäglich verzerrte Vorstellungen von Gott, falsche Gottesbilder. Er wird von manchen immer wieder als Antreiber wahrgenommen, als einer, der sich durch menschliche Leistungen zufriedenstellen lassen wollte. Wie töricht! Was bildet sich der religiöse Mensch ein? Er hat nur zu empfangen, der Mensch. Wir haben nichts zu geben. Wir können unser Leben, wir sollen unser Leben nehmen. Aber zu glauben, wir könnten Gott mit unseren Leistungen zufriedenstellen, ist ja die größte Gotteslästerung. Was ist das für ein Gott? Solche Götzen entstehen, wenn wir das Wort Gottes nicht tiefer in uns aufnehmen. Damals schlugen die mit Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit erfüllten Pharisäer die Gnade Gottes in Person ans Kreuz. Und heute achten sie das Sühneopfer Jesus so gering, dass sie meinen, sie müssten noch etwas Eigenes dazugeben. Und aus dieser Anmaßung heraus, aus dieser, die eine Not ist, es ist eine unheimliche Not, wenn Menschen darin stecken, weil sie meinen, sie hätten noch Gott was Richtiges zu bringen. Sie müssten ihn irgendwie, da führt nur ein tiefes Schriftverständnis, ein Beten und Lesen heraus. Ein Beten und Lesen der Heiligen Schrift. Es gibt keine sonstige Medizin gegen diese Täuschung. Denn der Mensch lebt nicht von seinen hin und her irrenden Gedanken über Gott, sondern er lebt nur von dem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Es ist von schöpferischer Kraft und es schafft auch Glauben immer wieder neu. Ich brauche das. Der Glaube ist keine ewig zementierte Geschichte, sondern er muss täglich genährt werden. Und der Glaube, sofern er von Gott erzeugt ist, und sofern er kein menschliches Gedankenspiel ist, der entfaltet eine erstaunliche Dynamik. Damals in Jerusalem, heute in Bonn. Denn er folgt einer Sehnsucht, die von Gott ausgeht. Er folgt der Sehnsucht der Liebe, der Sehnsucht nach Gemeinschaft zwischen Erlöser und Erlöstem. So entsteht Glaube. Und diese Sehnsucht Gottes weckt auch in uns, die wir von der Gnade Christi ergriffen sind, Sehnsucht nach immer tieferem Umgang mit unserem Erlöser, nach tiefem Austausch, das ist Gebet. Diese Sehnsucht Gottes weckt auch in uns eine Sehnsucht nach Offenbarwerdung der Herrlichkeit und der Ehre Gottes, heute in unserer Zeit. Diesem Verlangen entsprang damals dieses Gebet der Gemeinde in Jerusalem. Die Gläubigen, als sie hörten, was da geschehen war mit Petrus und Johannes, da heißt es, sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Und nun kommt eine sehr ungewöhnliche Anrede, die in der Bibel höchst selten verwendet wird. Sie sprachen nicht etwa, wie Luther das übersetzt, Herr, sondern sie sprachen auf Griechisch jetzt Despotos. Sie sprachen Herrscher, Allmächtiger, Absoluter, Herrscher, der du Himmel und Erde gemacht hast. Und nicht nur das, sondern sie erkannten auch, dass dieser Herrscher über alles auch die Herzen und Hirne jener gebraucht, die Böses planen. Gott verfügt über sie. Er verfügt über alle Menschen. Er verfügt auch über die Bösen, um seine Absichten zu realisieren. Die scheinbar Tonangebenden in den politischen und religiösen Machtgebilden dieser Welt, sie sind nichts weiter als Ton in der Hand des Töpfers. Die Jünger haben sich bestimmt an Worte erinnert, die der Auferstandene ihnen gesagt hat, unter anderem an jenes, könnt ihr nachlesen in Lukas 24, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Es muss erfüllt werden, es wird erfüllt werden. Jesus hat damals als Auferstandener auf einen Grundsatz hingewiesen, der 600 Jahre vor seiner Geburt vom Propheten Jesaja im Namen Gottes so formuliert wurde: Ich, der Herr, habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Jesaja 46. Gottes Prinzip der Vorherbestimmung ist ein tragender Pfeiler seiner Heilsgeschichte. Der Allmächtige lässt sich von keiner irdischen und von keiner dämonischen Möchtegernherrschaft irgendwie aus seinem Konzept bringen. Gott reagiert nie, er regiert. Und was er von Ewigkeit her festgelegt hat, das wird jetzt für uns schrittweise sichtbare Wirklichkeit. Auch deine und meine Erwählung und Erlösung entspringt ja allein Gottes ewigem Ratschluss. Vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel, Epheser 1, hat er uns erwählt. Allein aus Gnade. Wer aus Gott geboren werden soll, das kommt ja x-mal vor im ersten Johannesbrief, wer aus Gott geboren werden soll, das ist ausschließlich und alleine Gottes Entscheidung. Und weil der Gnädige und Barmherzige dich und mich von jeher geliebt hat und erwählt hat, deshalb hat er auch schon vor Erschaffung der Welt seinen Sohn als Opferlamm ausersehen. So schreibt es Petrus den der Heilige Geist in dieses Geheimnis eingeweiht hat, in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Jetzt, nach diesen Drohungen der religiösen Führer, erhebt Petrus gemeinsam mit den Seinen die Stimme und jubelt: Wahrhaftig, das haben wir es gehört, wahrhaftig, es ist Wirklichkeit geworden. Herodes und Pilatus sind alle mitverantwortlich in einer Kreuzigung. Sie haben sich ja nur verbündet, um zu tun, was du, der einzig wahre Herrscher, in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Das betet die Gemeinde, genau das. Die Jünger haben da mit einer noch nie erlebten Klarheit erkannt, dass alle weltlichen Machtfiguren nur Schachfiguren in Gottes Hand sind. Petrus und die Jünger und die anderen Geschwister, die kannten natürlich ihre Bibel. Aber nun wurden bestimmte Worte mit Gewissheit besonders lebendig. Worte wie diese: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt sie, wohin er, Gott, will. Oder: In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Oder noch eins, das letzte aus den Sprüchen Salomos: Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Weil den Gläubigen damals diese Wahrheit so konkret wurde im Licht des Heiligen Geistes, deshalb wurden ihre kleinen Herzen von einer großen Zuversicht erfüllt. Von einer großen Zuversicht, dass alles Entscheidende den Zielen Gottes gilt. Alle Umstände unseres Lebens sind keine Zufälle, sondern es sind Regieereignisse Gottes. Ich komme zum Schluss. Einfach eine irre Geschichte. Wir kennen es alle schon, aber dennoch, jetzt wurde es mir neu wichtig, was sich diese versammelten Jünger damals unter Mobilisierung ihrer höchsten Fantasie wahrhaftig nicht vorstellen konnten, war der wörtlich umwerfende Clou, den sich Gott zum Bau seiner Gemeinde ausgedacht hatte. Ihr kennt die Geschichte. Wen hat er bestimmt? Wen hat der unumschränkte Herrscher aller Welten und Zeiten bestimmt, um seine tiefsten Geheimnisse zu empfangen, um seine tiefsten Geheimnisse zu verkündigen? Wen hat er zum einzigartigen Zeugen des Evangeliums von Jesus Christus gemacht? Wen hat er zum größten Missionar aller Zeiten gemacht? Ausgerechnet den größten Christushasser, Saulus, den mörderischen Verfolger der Gemeinde, Saulus, den fanatischen Pharisäer, Saulus. Hat dieser Saulus gewollt? Nein, er hat gemusst. Er hat gemusst, weil Gott es wollte. Der Auferstandene, dem vom Vater alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, er hat den wutschnaubenden Saul einfach umgedreht und hat ihn dann zu seinem nun auch willigen Werkzeug gemacht. 100% Gott, 100% Gnade, und deshalb konnte Paulus auch so von der Gnade Gottes jubeln. Alle Briefe Paulus sind erfüllt von der Gnade Gottes. So, ich höre es auf. Lest selber nach in der Bibel. Ihr werdet sehen, dass die Bibel überfließt von der Wahrheit, dass da nur ein Gott ist, der da wirkt, alles in allen. 1. Korinther 12. Davon ist die Bibel erfüllt. Also welche Drohung sollte uns noch wirklich bleibend erschüttern? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Jetzt kommt das Schlusswort garantiert. Unsere Ohnmacht, von der wir immer wieder sprechen, verbunden im Glauben und Gebet mit Gottes Allmacht, das ist ein unschlagbares Gespann im täglich tobenden Krieg der Welten. Unschlagbar. Und es wäre wunderbar, wenn jetzt jene Leute, die noch nie hier gebetet haben, und jene, die gebetet haben, auch kurz beten würden, laut, ein Halbsatz genügt. Er fängt mal an und betet, bis die Erde bebt.